¿Qué onda?
¿Qué onda?
¿Qué onda?
¿Qué onda?
¿Qué onda?
¿Qué onda?
Stimmen aus Lateinamerika.
Voces de América Latina.
Desgraciadito así, la perrita remenda. Y entonces allá la comí.
Hallo ihr Lieben, da sind wir wieder und präsentieren euch spannende und interessante Berichte aus und über Lateinamerika. In diesem Onda-Info 133 gibt es ausführliche Informationen zu der beispiellosen Welle von Morden, die Sao Paulo in den letzten Wochen heimgesucht hat. Dass gerade die unerträgliche Situation in den hoffnungslos überfüllten brasilianischen Gefängnissen mit eine wesentliche Ursache für diese Eskalation der Gewalt ist, beleuchtet ein Beitrag. Das Paradies des tropischen Sozialismus Kuba ist auch nicht mehr das, was es einmal war. Der kubanische Kriminalautor Amir Valle beschreibt in seinen Romanen den rauen Alltag in den Barrios von Havanna, abseits der Touristenpfade, in denen Gewalt, Drogen und Prostitution mittlerweile alltäglich geworden sind. Ein Porträt über Amir Valle bringt euch sein Werk und seine Sicht auf das heutige Kuba näher. Zum Ausgang des entscheidenden Wahlgangs der Präsidentschaftswahlen in Peru hört ihr dann noch eine Einschätzung unserer Korrespondentin vor Ort. Beginnen werden wir mit den Wahlen in Kolumbien, die uns ebenfalls eine Nachricht wert sind. Und musikalisch wird die Sendung von einem der spannendsten Talente des spanischen Flamenco begleitet. Jesús de Rosario sprüht über vor Ideen und Energie und hat mit Sin Tanto gerade sein Debütalbum vorgelegt. Viel Spaß wünschen euch eure Ondistas.
Kolumbien. Bei den Präsidentschaftswahlen vom 28. Mai ist der amtierende parteilose Präsident Álvaro Uribe mit 62,2% der Stimmen im Amt bestätigt worden. Die Wahlbeteiligung entsprach mit etwa 55% dem kolumbianischen Durchschnitt. Beobachter sprachen von einem friedlichen Urnengang. Mehrere NGOs meldeten aber Unregelmäßigkeiten in ländlichen Regionen wie beispielsweise Santander und Cauca. Die Wiederwahl von Uribe kommt wenig überraschend. Bemerkenswert ist die hohe Zustimmung für den umstrittenen rechtskonservativen Hardliner. Auch die weiteren Umstände der Wahl werden von Beobachtern mit historischen Dimensionen bewertet. Es war die erste direkte Wiederwahl eines amtierenden Präsidenten. Uribe ließ dafür extra die Verfassung ändern. Auf Platz 2 kam Carlos Gaviria vom Polo Democrático Alternativo. Und erzielte mit 22,04% das beste Ergebnis für einen Linkskandidaten in der Geschichte des Landes. Nur 11,83% erhielt Horacio Serpa von den Liberalen. Die Konservativen hatten nicht einmal einen eigenen Kandidaten nominiert. Diese beiden Parteien stellten in Kolumbien traditionell die Mehrheiten. Manche Stimmen sprechen angesichts des Versagens der üblichen Mehrheitsparteien bereits vom Zusammenbruch des traditionellen Zwei-Parteien-Systems in der kolumbianischen Politik. Trotz Erfolg für Uribe liegt genau darin für die Opposition in Kolumbien auch eine Chance. Wenn es dem Polo gelingt, in den nächsten 4 Jahren seine radikalen und moderaten Flügel zusammenzuhalten und ein pragmatisches Programm zu erarbeiten, könnte der Politikwechsel in Kolumbien im Jahre 2010 endlich klappen.
Am Sonntag, dem 4. Juni, fand in Peru die entscheidende Runde der Präsidentschaftswahlen statt. Nach dem Ausscheiden der konservativen Kandidatin Lourdes Flores trafen der sozialdemokratische Ex-Präsident Alan García und der Ex-Militär Ollanta Humala aufeinander. Eine schwierige Wahl. Garcia hatte Peru Ende der 80er Jahre bereits an den Rand des Bankrotts geführt, während Humala durch seine seltsame Mischung linker und nationalistischer Töne hervorstach. Am Ende gaben die Peruaner Alan Garcia eine zweite Chance als Präsident. Zum Verlauf der Wahlen und zu weiteren Aussichten telefonierten wir mit unserer Korrespondentin Diletta Balese in Lima.
Der zweite Präsidentschaftswahlgang in Peru verlief sehr ruhig und ohne Zwischenfälle. Herausforderer Ollanta Humala gestand seine Niederlage gegen Alan Garcia ein. Alan Garcia gewann nach ersten Hochrechnungen mit 55% der abgegebenen Wahlstimmen. Für Alan Garcia bedeutet dieser Sieg, zum zweiten Mal das Präsidentenamt zu begleiten. Schon zwischen 1985 und 1990 war Garcia peruanischer Präsident. Sein Wahlsieg wurde durch die Stimmen der Konservativen ermöglicht, nachdem deren Kandidatin Lourdes Flores im ersten Präsidentschaftswahlgang ausgeschieden war. Außerdem hat sich die Rechte in Peru mit ihren Stimmen gegen Ollanta Humala vereinigt, um einer dauerhaften Präsenz von Hugo Chavez entgegenzutreten, der Humala im Wahlkampf lautstark unterstützt hat.
Garcia hatte am Ende seiner letzten Amtsperiode von 1985 bis 1990 Peru in einem sowohl wirtschaftlichen als auch politischen Chaos zurückgelassen. Warum lassen sich die Peruaner nach diesen Erfahrungen noch einmal auf Garcia ein?
Das Wahlprogramm von Ollanta Humala über Verstaatlichung und den Nationalismus hat gerade die Mittelschicht Perus extrem erschreckt. In diesem Sinne hätte eine Verstaatlichung der natürlichen Ressourcen, wie sie Humala bei seinem Sieg durchführen wollte, ein Risiko für ausländische Kapitalinvestitionen in Peru bedeutet. Verstaatlichungen, wie zum Beispiel erst kürzlich im Nachbarland Bolivien, wollte die peruanische Mittel- und Oberschicht natürlich unbedingt vermeiden. Und genau diese Klasse, die in Peru 20% der Wahlstimmen für die Präsidentschaftskandidatin Lourdes Flores im ersten Wahlgang ausmachte, hatte letztendlich ihre Stimmen auf Alan Garcia vereinigt. Die Mittel- und Oberschicht ist es auch, die ein Scheitern eines bilateralen Freihandelsabkommens mit den USA unbedingt verhindern will. Zwar meinte auch Alan Garcia, dass die gegenwärtigen Verträge und Konditionen mit den USA für Peru nicht vielversprechend seien. Auch der noch amtierende Präsident Alejandro Toledo erklärte, dass die Verträge mit den USA einseitig seien und Peru in seine wirtschaftlichen Handlungsfähigkeit einschränken. Jedoch will Alan Garcia im Gegensatz zu Humala immerhin Neuverhandlungen über ablaufende Wirtschaftsverträge mit den USA anstreben, die dann auch erfolgversprechend für Peru und den peruanischen Markt sein sollen.
Sind denn Neuverhandlungen über das Freihandelsabkommen überhaupt wahrscheinlich?
Das ist sogar sehr wahrscheinlich. Der ausscheidende Präsident Toledo hat bereits Gesetzesvorschläge diesbezüglich im Kongress eingereicht. Im Kongress jedoch stellt die UPP, die Partei Ollanta Humalas, eine starke Opposition. Hier wird sich zeigen, wie stark die UPP gegen die Regierungsvorschläge opponiert und inwieweit die UPP eigene Forderungen im Kongress umsetzen kann. Trotz alledem gehören die nächsten 5 Jahre dem designierten Präsidenten Alan Garcia, der mit großer Sicherheit eine stärkere Zusammenarbeit mit den USA als eine nationalistische Politik durchführen wird.
In den Reden von Alan Garcia ist klar geworden, dass die Beziehungen zum Präsidenten Venezuelas, Hugo Chavez, schlecht sind. Wie werden die fortlaufenden Beziehungen zu Venezuela und den USA eingeschätzt, jetzt wo ja klar ist, dass der unterstützte Favorit Venezuelas, Ollanta Humala, die Wahlen verloren hat?
Das kann man voraussichtlich erst in einer Woche sagen, denn nächstes Wochenende findet ein Gipfeltreffen der Präsidenten aus der Andenregion in Quito, Ecuador statt. Bei einem Sieg Alan Garcias, so lauten die letzten Ankündigungen Hugo Chavez, werde Venezuela die Beziehungen zu Peru auf Eis legen. Es kann natürlich sein, dass es sich erst einmal nur um einen verbalen Schlagabtausch handelt. Was daraus wird, muss sich zeigen. De facto sehen die diplomatischen Beziehungen jedoch so aus, dass die Botschafter beider Länder schon vor einem Monat aus Caracas und Lima zurückbeordert wurden.
Wie geht es nun weiter mit Ollanta Humala? Die Linke in Peru fühlt sich offensichtlich weder von Humala noch von Garcia ernsthaft repräsentiert. Humala im Gegenzug ruft die peruanischen sozialen Bewegungen dazu auf, sich zu vereinigen und für ihre Ideen zu kämpfen. Sieht sich Humala als Führer der sozialen Bewegung oder als deren Integrationsfigur? Denn eigentlich besitzt er ja keine besonders große Rückendeckung von Seiten der sozialen Bewegung. Wie lauten daher die Prognosen für Humalas künftige Strategie?
Humala hat zunächst die sozialen Bewegungen aufgerufen, sich zu einigen und eine starke Opposition gegen Garcia zu bilden. Seine Ambitionen sind da schon klar geworden. Aber dass Humala ein zweiter Evo Morales wird, ist eher unwahrscheinlich. Das hat auch mit dem Diskurs Humalas zu tun, der sich ja immer nur an die sogenannten Humalistas, also die Nationalisten, richtet. Er wendet sich fast ausschließlich an diejenigen, die seine Position hundertprozentig unterstützen. Außerdem besteht Humalas Partei UPP erst seit ungefähr einem Jahr. Deswegen ist er nicht der Repräsentant der sozialen linken Bewegung Perus, zumal die linke Bewegung Perus weitaus älter und in Teilen auch um einiges radikaler ist. Aber natürlich ist es für so eine junge Partei wie die UPP ein gewaltiger Erfolg, gleich im ersten Anlauf 30% der Sitze im Parlament zu besetzen.
Ihr hörtet eine Einschätzung unserer Korrespondentin Diletta Valese zum Ausgang der Stichwahlen in Peru. Niemand weiß, wie viele Tote es insgesamt gewesen sind. Die Behörden zählen unter 200. Andere Quellen befürchten weit über 200. Sao Paulo, größte Stadt Brasiliens und durchaus vertraut mit Schießereien und Gewaltausbrüchen, steht noch unter dem Eindruck dieses bislang einzigartigen Massakers. Auslöser, so die offizielle Leseart, war die Verlegung von Inhaftierten, die im Verdacht stehen, vom Gefängnis aus das kriminelle Treiben draußen zu organisieren. PCC, Primero Comando da Capital, das erste Kommando der Hauptstadt, so lautet der Name der Organisation, die viele für mächtiger halten als den Staat. Das Verbrechersyndikat PCC hat in den letzten Jahren starken Zulauf gehabt. So konnte es sich auch eine Basis außerhalb der Gefängnisse aufbauen. Der starke Zulauf des PCC hängt nicht zuletzt mit den Bedingungen und der Überlastung der Gefängnisse seit dem Beginn der 90er Jahre zusammen. Der Rechtsanwalt und Vizepräsident des Brasilianischen Instituts für Kriminalforschung, IPCRIM, Sergio Mazina Machins, erklärt.
Diese Überlastung geht auf eine Entwicklung in ganz Brasilien zurück, weil unsere Gesetzgebung seit den 90er Jahren viel repressiver geworden ist. Dies schlug sich in einer massiven Verhängung von Gefängnisstrafen nieder und infolgedessen gelingt es dem brasilianischen Staat nicht, seine Gefängnisse zu kontrollieren. Die PCC hat jetzt bewiesen, dass ihre Organisationsmöglichkeiten größer geworden sind, weil sie es schafft, ihre kriminellen Aktionen auch in der Stadt, innerhalb der Gesellschaft durchzuführen.
Es begann am Freitagabend, den 12. Mai. 3 Tage lang machten Banditen und Drogenhändler, so die meistgebrauchten Synonyme für organisierte Kriminelle, Jagd auf Polizisten. Sie tauchten zur Überraschung aller fast im gesamten Stadtgebiet auf, schossen wahllos auf Uniformierte und legten Feuer in Banken und Bussen. Fast 3 Tage lang dauerte die Hatz. An die 40 Polizisten und mindestens 20 Zivilisten wurden ermordet. Die Militärpolizei startete einen Gegenschlag, der die Stadt 3 weitere Tage in einen Ausnahmezustand versetzte. Bei der Operation der Militärpolizei wurden serienweise Unschuldige erschossen. Circa 150 Menschen, allesamt als Verdächtige bezeichnet. Die Orte, an denen die Polizei das Massaker veranstaltete, waren wieder einmal der Stadtrand und die Favelas. Dort, wo die Armen, die Schwarzen und diejenigen wohnen, die in jedem Gefängnis die Mehrheit stellen. Rosalina Cruz Leite, Soziologieprofessorin der Universität PUC in Sao Paulo, berichtet. Die meisten der ermordeten Personen wurden von Polizisten getötet, die sich versteckten und in die Häuser eindrangen, an Straßenecken, da wo die arme Bevölkerung wohnt, in den Favelas. Dorival Vieira, antirassistischer Aktivist und Herausgeber der afro-brasilianischen Agentur Afropress, beschreibt das Geschehen mit deftigen Worten.
Ou seja, de um lado, um furúnculo explodindo,
Einerseits handelt es sich um eine Explosion in Gestalt des organisierten Verbrechens und eines gescheiterten Gefängnissystems. Andererseits hat der Polizeiapparat die Rolle des Richters übernommen. Dabei war der demokratische Rechtsstaat das eigentliche Opfer. Und wenn dieser Rechtsstaat Opfer ist, dann sind es wir Bürger, die zum Opfer werden. Diese Krise zeigt in erster Linie, dass der Staat, dass das Gefängnissystem und dass die öffentliche Sicherheitspolitik gescheitert sind. Zugleich ist es ein Scheitern einer Polizei, die nicht darauf vorbereitet ist, die Menschenrechte zu achten. Sie ist gewohnt zu reprimieren und zu töten, unter anderem Verdächtige. Das Schlimmste ist, dass öffentlich zugegeben wird, dass Verdächtige getötet wurden. Aber das darf nicht sein. Es gibt ja keine Todesstrafe für Verdächtige. Es gibt überhaupt gar keine Todesstrafe.
Bis jetzt hat es noch keine Untersuchung über die Toten gegeben. Die Polizei verschweigt weiterhin die Namen der Ermordeten. Rechtsanwalt Masina kritisiert das brasilianische Rechtssystem.
Wenn es Untersuchungen gibt, werden diese im brasilianischen Rechtssystem unglücklicherweise von der Polizei selbst durchgeführt. Zwar gibt es eine Untersuchungspolizei, die Zivilpolizei, aber was bedeutet Menschlichkeit bei der Polizei schon? Selbst das Wissen darüber, was wirklich passiert ist, hängt also von den Informationen ab, die von der Polizei an die Öffentlichkeit getragen werden.
Nach 6 Tagen war das Grauen vorbei. Es wird gemunkelt, die Regierung des Bundesstaates Sao Paulo habe mit den PCC-Chefs einen Waffenstillstand ausgehandelt, was vehement bestritten wird. Das Entsetzen über die willkürlichen Angriffe der ersten Tage mischt sich mit der Empörung über die Racheakte der Polizei. Menschenrechtsgruppen fordern Aufklärung. Ein Teil der Bevölkerung reagierte auf die Ereignisse mit der Forderung nach der Herabsetzung des Mindestalters der Strafverfolgung und sieht Eingriffe der Militärpolizei als notwendig an.
Zu einem solchen Zeitpunkt erheben sich die Stimmen. Und was wollen sie? Sie wollen noch mehr Repression. Das große Problem der brasilianischen Gesellschaft ist, dass wir manchmal im Namen der Medizin Gift verabreichen.
Die Frage nach den Ursachen der Eskalation wird mittlerweile breit diskutiert. Präsident Luiz Inácio Lula da Silva ist überzeugt, dass mehr Bildung für die arme Bevölkerung die einzige Lösung sei. Eine Aussage, die sich im Wahljahr sehr nach dem Wahlkampf anhört, zumal seine Gegner zu Recht darauf hinweisen, dass das Bildungsniveau in der Industriemetropole São Paulo überdurchschnittlich ist. Die Soziologieprofessorin Rosalina Cruz Leitchi sieht die Ursachen in der sozialen Ungleichheit und dem Fehlen einer Politik der Umverteilung von Einkommen. Die Hauptursache ist die Einkommensverteilung. Solange das Problem der sozialen Ungleichheit nicht gelöst wird und keine politischen Maßnahmen getroffen werden, die dazu beitragen, dass Einkommen umverteilt wird in einer Gesellschaft von Ungleichen, in der die Medien zum Konsum aufrufen, Personen zum Konsum aufrufen, die nichts zu essen haben und die nicht konsumieren können. Konsum führt zu Gewalt. Jenseits der Politik kommt die Diskussion immer wieder auf die Zustände in den Haftanstalten zurück. Wissenschaftler weisen darauf hin, dass unter der Regierung Lula der gesamte Bereich sträflich vernachlässigt wurde. Die Gelder wurden teils drastisch zusammengestrichen und offenbar, um sich politisch nicht die Finger zu verbrennen, ließ Lula eine geplante und breit diskutierte Sicherheitsreform lieber in der Schublade liegen. Dabei ging es insbesondere um die Zusammenlegung der verschiedenen Polizeieinheiten und darum, den verkrusteten Apparat den aktuellen und regionalen Umständen anzupassen. Unter den unhaltbaren Zuständen in den Gefängnissen haben in erster Linie die Ärmeren zu leiden. Vor allem ist es auch eine Frage der Hautfarbe. In dem Projekt, in dem ich arbeite, haben die Jungen fast alle mehr als eine Gefängnisstrafe hinter sich. Sie werden aus Gründen ins Gefängnis gesteckt, für die andere Teile der Bevölkerung nicht ins Gefängnis gesteckt würden. Einer der Jungen kam zum Beispiel ins Gefängnis, weil er einen falschen Geldschein bei sich hatte. Wenn eine falsche Banknote bei einer Person der Mittelklasse entdeckt wird, wird davon ausgegangen, dass diese Person betrogen würde. Der schwarze Junge kommt sofort ins Gefängnis.
Patty, desnuda, con sus grandes glúteos y su sexo de vellos negrísimos, abierto, aún con signos de la humedad del coito,
Patti, nackt, die großen Pobacken und das Geschlecht mit dem tiefschwarzen Vlies geöffnet, noch immer mit den Spuren der Feuchtigkeit des Aktes. Die Hüften und der nahezu vollkommene Hintern rittlings über den Jüngling, dessen Augen noch offen stehen, aber die Leere des Todes auf der Netzhaut. Patti verströmt noch immer diese erotische Ausstrahlung, die ihn, seit er sie vor 2 Jahren kennengelernt hat, stets von Neuem erregt. Abgesehen davon erscheint der Rest der Szenerie grotesk. Eine Lache von Sperma, groß, bereits eingetrocknet, verdunkelt das Laken unter dem Hintern des Liebhabers, den sie geritten hat. Ihr lustvoll verzerrtes Gesicht weiß nichts von der Angst in seinem Gesicht, in seinen Augen, in seinem zur Grimasse verzogenen Mund.
Die schöne Mulattin Patti ist zusammen mit ihrem Liebhaber ermordet worden. Kommissar Alain Beck steht vor einem Rätsel, dessen Auflösung ihn immer tiefer in die Verwerfungen der heutigen kubanischen Gesellschaft eintauchen lässt.
Was hat die beiden bewegt, sich auf diese Art umzubringen? Alain ist sich nicht sicher. Er stellt die Frage immer wieder, während er noch an der Tür steht und alles betrachtet. Aber er hat seine Zweifel. Das viele Blut, das aus den geöffneten Handgelenken der Mulattin geflossen ist, anscheinend während sie sich liebten, hat die Brust des Jungen befleckt, geteert mit großen Krusten. Seine Pulsadern wurden an den Handgelenken ebenfalls aufgeschlitzt, mit jenem Rasiermesser, das dort am Boden liegt, neben dem Bett.
Ausgedacht hat sich die Figur des Kommissarin Alain Beck, der in der Altstadt Havannas mit einer korrupten, von Geld, Angst und Gewalt dominierten Wirklichkeit konfrontiert wird, der kubanische Autor Amir Valle. In einer Serie von mittlerweile 4 Kriminalromanen beschreibt er unverblümt diese raue, urbane Wirklichkeit im Paradies des tropischen Sozialismus. Amir Valle begibt sich abseits der Touristenpfade mitten hinein in die verfallenen Barrios von Havanna. Seine Prosa ist direkt, oftmals vulgär, sein Stil präzise und genau auf den Punkt gebracht. Sexualität und Gewalt als charakteristische Merkmale des Barrios sind ein wesentliches Motiv seiner Romane.
Das Motiv ist ganz einfach das Leben dort, wo ich selbst lebe. Ich möchte, dass die Leser meiner Bücher erfahren, dass es ein Kuba gibt, das verheimlicht werden soll. Ein Kuba, das viel reichhaltiger als dasjenige ist, das die Regierung präsentiert. Es ist viel schöner als das Kuba der Touristenposter. Es ist das Kuba des Barrio. Das Kuba der Menschen, die kubanisch denken und kubanisch sprechen. Das Leben in diesen Barrios erzeugt in dir eine Identifikation. Wenn du dich selbst als Schriftsteller ernst nimmst, dann musst du über die Barrios schreiben. Du wirst die Sinnlichkeit der Frauen aus den Barrios beschreiben und du wirst von der Marginalität erzählen.
Als marginal bezeichnet sich Amir Valle nicht nur selbst, sondern auch die meisten seiner Landsleute. Marginalität ist für ihn ein heute in ganz Kuba anzutreffendes Phänomen. Und wie überall auf der Welt sind auch in Kuba die damit verbundenen Probleme präsent. Armut, Drogen, Prostitution, Gewalt, Geschäfte auf dem Schwarzmarkt und die gefährliche Flucht ins Ausland. Dieselben Jungs aus der Nachbarschaft, die früher mit seinem Sohn im Park gespielt haben, verdienen sich heute ihr Geld mit Drogen oder als Pingueros, als männliche Prostituierte. Drogen und Prostitution in Kuba untersucht Amir Valle bereits seit langem eingehend. Der ausgebildete Journalist forschte beinahe 10 Jahre lang an diesem Thema. Er studierte Polizeiakten und Zeitungsartikel und sprach mit den Leuten in den Barrios. Das Buch Havanna, Babylonia war das Ergebnis seiner Untersuchungen und gleichzeitig Startschuss, diese harte Realität auch fiktional in einer Serie von Kriminalromanen zu bearbeiten. Diese erscheinen allerdings nur noch im Ausland. Seit Jahren schon kann Amir Valle in Kuba nichts mehr veröffentlichen. Kein Verlag druckt dort seine Bücher. Der ehemalige literarische Hoffnungsträger, der für seine Bücher eine Vielzahl an Auszeichnungen in Kuba und im Ausland erhalten hat, ist mit seinen Beschreibungen der realen Lebenssituation vieler Kubaner offensichtlich zu weit gegangen. Es ist ihm nicht mehr möglich, im kulturellen Betrieb Kubas eine feste Anstellung zu erhalten.
Heute ein Künstler in Kuba zu sein, bedeutet vor allem, eine ganz bestimmte Einstellung zu vertreten, einen Kompromiss einzugehen und abhängig von bestimmten politischen, ökonomischen und sozialen Gegebenheiten zu sein. Es gibt auf Kuba, glaube ich, eine der beeindruckendsten kulturellen und künstlerischen Bewegungen Lateinamerikas. Das hängt eindeutig mit der Revolution zusammen. Dadurch wurde ein System geschaffen, Kultur zu fördern. Kulturelle Einrichtungen wurden eröffnet und Kultur durch Bildung in die Bevölkerung getragen. Ganz eindeutig förderte das auch die Künstler. Aber wenn du an diesem etablierten Umfeld teilhaben willst, wenn du es für dich nutzen willst, damit du veröffentlichen oder auch im Ausland Bekanntheit erlangen kannst, dann geht das nur, wenn du dich dem politischen Diktat unterordnest. Das hat zu einer Spaltung der kubanischen Kultur geführt. Und leider sind wir nur sehr wenige, die sich für ein unabhängigeres Leben ohne politische Zwänge entschieden haben.
Trotz dieser subtilen Repression lebt Amir Valle auch weiterhin in Kuba. Seine Bücher verkaufen sich zumindest außerhalb der Insel gut. Seine Landsleute reichen die vergriffenen Editionen von Hand zu Hand weiter oder verschaffen sich über das Internet Zugang zu seinen Texten. Sie lieben seine deutlichen Worte, mit denen er ihre und seine Realität so genau wie möglich zu beschreiben versucht. Dass es trotz dieser Realität noch ein langwieriger und mühsamer Prozess sein wird, bis die Kubaner davon überzeugt sind, dass auch sie selbst etwas verändern können, hat für Amir verschiedene Gründe.
¿Qué sucede? Que en los últimos años
in den letzten Jahren haben die Lebensbedingungen in Kuba den Leuten etwas aufgezwungen, was wir in Kuba la ley de resolver nennen, die Regeln des absoluten Überlebens. Es gibt nirgendwo etwas, man muss sich alles auf dem Schwarzmarkt besorgen, Medikamente zum Beispiel, oder Arbeit. Du musst dir welche erfinden, um Essen kaufen zu können. Die Rationen, die sie dir zuteilen, reichen gerade einmal die ersten 5 oder 6 Tage des Monats. Und deswegen musst du dich ausschließlich um dein Überleben sorgen. Eben resolver, wie wir sagen. Aus diesem Grund kann der Kubaner sich nicht um Politik kümmern. Außerdem erlaubt es der Staat, dem Kubaner überhaupt nicht politisch aktiv zu sein. Man muss immer wieder sagen, dass die Gesellschaft Kubas denjenigen gleicht, die im ehemaligen Ostblock vorherrschend waren. Es gibt nur eine Partei, es gibt immer nur dieselbe Regierung. Alle Personen, die in der Partei und in der Regierung und überhaupt überall auf der Insel das Sagen haben, sind die gleichen. Sie lassen keinerlei Raum für politische Bewegungen oder einen offenen politischen Dialog. Und man muss auch verstehen, dass das kubanische Regierungssystem vor allem durch Angst erhalten bleibt. Es gibt eine sehr ausgeprägte Struktur der Angst. Um sich in diesem Land als soziales Wesen politisch zu engagieren, muss man erstmal die Angst überwinden und das kostet sehr viel Anstrengung.
Für diese Sendung verwenden wir Berichte von freien Radios, Agenturen und Korrespondentinnen aus Lateinamerika.
Weitere Beiträge und Texte von Ponal findet ihr auf der Internetseite des Nachrichtenpool Lateinamerika www.npla.de.
Dieses Projekt erhält Fördermittel der Europäischen Union.